Man muss es sehr deutlich sagen, die Niedrigwasserproblematik, die wir jetzt sehen, ist natürlich auch eine Folge des Klimawandels. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass wir mit solchen Situationen immer wieder konfrontiert werden. Deswegen ist Klimaanpassung natürlich auch sehr wichtig. Aber Klimaschutz bleibt deswegen auch ganz weit oben auf der Tagesordnung für uns als Verkehrsministerium, genauso wie für die Bundesregierung insgesamt.
Der neue Verkehrsminister Stefan Bilger von der CDU hat wegen des Niedrigwassers in dieser Woche zu einem Krisentreffen eingeladen und bei der Pressekonferenz danach die Wichtigkeit von Klimaschutz betont. Umweltorganisationen waren bei dem Treffen aber nicht dabei. Wie passt das zusammen? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der TAZ und wir sprechen wie jede Woche über die drei wichtigsten Klimanachrichten. Ich bin Sandra Kirchner von Klimareporter und heute spreche ich mit meiner Kollegin Verena Kern. Hallo Verena.
Hi. Ihr hört die Folge vom 7. August 2026 und das sind heute unsere drei Themen. Zuerst sprechen wir über das extreme Niedrigwasser, das derzeit für enorme Probleme sorgt, für die Schifffahrt, für die Energieversorgung und für die Natur. Und wir gucken uns an, was das Krisentreffen des Verkehrsministers gebracht hat. Bei unserem zweiten Thema geht es um Kreuzfahrten. Der NABU, der Naturschutzbund Deutschland, hat sich angeschaut, wie klimaschädlich die Branche immer noch ist. Und zum Schluss reden wir über Schmetterlinge.
Ja, unser erstes Thema ist Niedrigwasser. Du sagtest das schon. Die Flusspegel beim Rhein, bei der Donau und bei anderen wichtigen Flüssen in Europa, die sind derzeit extrem niedrig. Teilweise sind die Pegelstände sogar niedriger als in den extremen Dürrejahr 2018, wo historische Tiefststände erreicht wurden. Und nach Prognosen könnten die Pegel in den nächsten Tagen sogar noch weiter sinken. Ja, die Situation ist so extrem, dass der neue Verkehrsminister Stefan Bilger von der CDU zu einem Krisentreffen eingeladen hat, das am Donnerstag stattfand.
Dieser extreme Wassermangel in den Flüssen, der verursacht wirklich enorme Probleme für die Schifffahrt, für die Energieversorgung und auch für die Natur. Das gucken wir uns gleich genauer an, aber zuerst mal sprechen wir über die Ursachen, also warum die Flüsse gerade so wenig Wasser führen. Da kommen mehrere Dinge zusammen. Zum einen ist es seit Wochen richtig heiß und durch die Hitze verdunstet viel Wasser. Das geht also quasi verloren. Und zum anderen hat es laut dem Deutschen Wetterdienst in fast ganz Deutschland seit März viel weniger geregnet als üblich. Um es mal ein bisschen konkreter zu machen, im Juli zum Beispiel, da fielen pro Quadratmeter nur 40 Liter Regen. Zwischen 1961 und 1990 waren es durchschnittlich 78 Liter, also etwa doppelt so viel. Und im Westen und in Teilen des Südwestens von Deutschland waren es mancherorts sogar nur 10 Liter Regen pro Quadratmeter. Das ist wirklich sehr wenig. Ja, und wenn es wenig Niederschlag gibt, dann fehlt Wasser in den Flüssen und Grundwasserspeichern.
Ja, und jetzt mal zu den Folgen. In Frankreich, der Schweiz, Ungarn und Rumänien mussten Atomkraftwerke in den vergangenen Tagen ihre Produktion drosseln oder sogar ganz einstellen. Denn die Kühlung der Anlagen lässt sich angesichts niedriger Wasserstände und hoher Wassertemperaturen eben nicht mehr aufrechterhalten. Das betrifft die Reaktoren, die nicht über Kühltürme verfügen, sondern Kühlwasser direkt aus Flüssen nutzen. Und das aufgeheizte Kühlwasser kann ab einer bestimmten Wassertemperatur nicht mehr in die aufgeheizten Flüsse zurückgeleitet werden, ja, weil eben Fische und andere Lebewesen in den Flüssen das nicht verkraften können. Insgesamt waren am Montag rund 40% der Atomkraftkapazität Südosteuropas wegen Rekordniedrigwasserständen außer Betrieb.
Wegen der niedrigen Pegelstände können viele Schiffe nicht mehr voll beladen werden oder gar nicht mehr ablegen. Das betrifft Flusskreuzfahrten. Zum Kreuzfahrtthema kommen wir gleich noch. Also den Bereich Tourismus und es betrifft den Gütertransport und hier ganz besonders den Rhein als die mit Abstand wichtigste deutsche Wasserstraße. Ihr habt es vielleicht schon gehört oder gelesen, dass an einigen Stellen des Rheins der Pegelstand unter 20 Zentimeter gesunken ist. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Aber das heißt jetzt nicht, dass die Wassertiefe nur 20 Zentimeter wäre. Also Pegelstand ist nicht gleich Wassertiefe. Sonst wird ja gar nichts mehr gehen und an einigen Stellen wäre der Rhein wirklich nur eine Pfütze und das ist nicht so, so weit sind wir noch nicht.
Aber gesamtwirtschaftlich spürbar sind die Einschränkungen im Gütertransport schon, wenn Fracht auf mehr Schiffe verteilt werden muss, weil das Wasser so niedrig ist, dass die Schiffe kaum Tiefgang haben können, steigen die Transportkosten. Manche Güter könnten dann knapp werden, in der Produktion fehlen oder teurer werden.
Mal zur Einordnung, der Anteil der Binnenschifffahrt am Güterverkehr in Deutschland, der ist in den letzten 25 Jahren deutlich zurückgegangen. Im Jahr 2000 waren es noch 13,5%. Seitdem hat sich's halbiert auf nur noch 6,5%. Also das liegt zum einen an dem Niedrigwasser, das durch den Klimawandel mittlerweile häufiger vorkommt. Aber das ist nicht der einzige Grund. Es liegt auch daran, dass die Nachfrage nach Frachten gesunken ist, die klassischerweise mit Binnenschiffen bewegt werden, etwa Kohle- und Mineralölprodukte. Ja, und um das noch abzurunden, der Anteil des Schienenverkehrs am Gütertransport ist seit dem Jahr 2000 von 16,5 auf 21% gestiegen. Es ging da also nach oben. Ja, und der restliche Anteil, also mehr als 70%, der wird im Wesentlichen durch Lkw auf der Straße erbracht.
Ja, und damit sind wir bei dem Krisentreffen des neuen Verkehrsministers zum Niedrigwasser. Ein Ergebnis des Treffens, das übrigens in Bonn stattfand, wo das Verkehrsministerium eine Außenstelle hat, also in Rheinnähe. Ja, also ein Ergebnis ist, dass mehr Güter auf Straße und Schiene verlagert werden sollen. Und dafür soll auch das Sonn- und Feiertagsverbot für Lkw ausgesetzt werden, wenn auf den Wasserstraßen nichts mehr geht. Und das würde heißen, noch mehr Lkw-Verkehr auf den Straßen. Ja, der Ausbau der Wasserstraße am Mittelrhein, der ist schon beschlossen, also die Vertiefung der Fahrrinne dort. Und das soll jetzt Priorität bekommen.
Eingeladen zu dem Treffen waren nur Vertreter der Industrie- und Logistikbranche, also Reeder, Spediteure, Hafenbetreiber und von Transportproblemen betroffene Unternehmen. Umweltverbände waren dagegen nicht eingeladen und das fanden die nicht so gut. Und sie haben kritisiert, die Bundesregierung würde sich nur auf die akuten wirtschaftlichen Folgen der niedrigen Pegelstände konzentrieren und verkenne dabei die eigentlichen Probleme. Nämlich, und ich zitiere jetzt mal den Chef des BUND, Olaf Band, mehr Wasser sollte in der Fläche gehalten werden, Wasserentnahmen sollten reduziert werden, die Flüsse müssten endlich klimaresilient gemacht werden. Und ähnliche Kritik kommt auch vom NABU, von der Deutschen Umwelthilfe und auch vom Ökologischen Verkehrsclub Deutschland VCD.
Ja, die Umweltverbände haben natürlich einen Punkt, wenn sie sagen, das Niedrigwasser ist nicht nur ein Problem für die Wirtschaft und die Lieferketten, sondern auch für die Natur. Und darum muss man sich auch kümmern und ganzheitliche Konzepte wären erforderlich, um eben einen besseren Umgang mit der Ressource Wasser zu bekommen. Das war aber bei dem Krisentreffen zum Niedrigwasser kein Thema. Aber immerhin hat der Verkehrsminister Stefan Bilger ja bei der Pressekonferenz nach dem Treffen ein klares Bekenntnis zum Klimaschutz abgegeben, wie wir ja auch am Anfang unserer Folge gehört haben. Vielleicht gibt es dazu ja auch mal ein Krisentreffen.
Ja, das wäre vielleicht nicht verkehrt. Niedrigwasser ist eine Folge der Klimakrise, mit der wir schon heute konfrontiert sind. Und jetzt geht's um einen Treiber der Klimakrise. Inhaltlich bleiben wir beim Thema Wasser. Es geht um die Kreuzschifffahrt und ihre Folgen fürs Klima. Der NABU, der Naturschutzbund Deutschland, hat am Donnerstag ein Ranking der Kreuzschifffahrt vorgestellt. Also geschaut, wie viel Unternehmen eigentlich die einzelnen Reedereien, um ihren Klimafußabdruck zu senken.
Tja, noch immer nicht genug, muss man sagen. Kreuzschifffahrten gehören weiterhin zu den klimaschädlichsten Arten, Urlaub zu machen. Und entsprechend nüchtern fällt dann auch das NABU-Ranking aus. Keiner der 12 untersuchten Anbieter erreicht auch nur die Hälfte der möglichen Punkte. Und am besten schneiden noch Havila- und Hurtigruten ab mit 7,5 bzw. 7,25 von möglichen 17 Punkten.
Ja, schauen wir uns mal ein paar Details an. Bei den Emissionen zeigt sich im Grunde kaum Fortschritt. Das belegen Daten aus dem europäischen Emissionsmonitoring für die Schifffahrt. Je nach Reederei sind die Emissionen zwischen 2024 und 2025 zwar ein bisschen gestiegen oder ein bisschen gesunken, nicht sehr viel, oft aber eben wegen neuer oder verkaufter Schiffe, mutmaßt der NABU. Insgesamt gilt, von einer deutlichen Emissionsminderung kann bislang keine Rede sein. Das liegt daran, dass viele Kreuzfahrtschiffe immer noch mit Schweröl fahren. Schweröl gilt als einer der schmutzigsten Kraftstoffe überhaupt. Bei der Verbrennung entstehen neben CO2 auch Schwefeloxide, Stickoxide und Feinstaub. Trotzdem schließen nur 4 der 12 untersuchten Reedereien den Einsatz von Schweröl vollständig aus.
Dabei gibt es durchaus Alternativen. Der NABU schlägt zum Beispiel vor, den weniger schädlichen Marinediesel zu nutzen. Das sei technisch ohne Probleme zu machen. Aber für mehr Klimaschutz wäre der Umstieg auf erneuerbare Kraftstoffe wie grünes Methanol nötig. Bei neuen Schiffen setzt die Branche jedoch vor allem auf LNG, also auf verflüssigtes Erdgas. Das stößt zwar weniger CO2 als Schweröl aus, ja, das ist aber ebenfalls ein fossiler Kraftstoff. Die internationale Schifffahrt verursacht rund 3% der weltweiten CO2-Emissionen und auf die Kreuzschifffahrt entfällt davon mit rund 36 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Zwar nur ein kleiner Teil, aber trotzdem gehört sie eben zu den klimaschädlichsten Arten zu reisen, denn Kreuzschiffe sind eben nicht nur ein Transportmittel, sondern gleichzeitig auch schwimmende Hotels mit Restaurants, Pools und Unterhaltungsangeboten und die verbrauchen halt rund um die Uhr Energie.
Ganz ohne Fortschritte ist die Branche aber nicht. Viele Reedereien machen ihre Schiffe energieeffizienter. Zum Beispiel durch eine bessere Routenplanung, geringere Geschwindigkeiten oder technische Verbesserungen. So verbrauchen die Schiffe weniger Treibstoff. Außerdem investieren die Reedereien zunehmend in Landstrom. Landstrom, das bedeutet, im Hafen werden die Schiffe an das örtliche Stromnetz angeschlossen, statt ihre Motoren für die Stromversorgung an Bord weiterlaufen zu lassen. Das spart Treibstoff und verringert den Ausstoß von CO2 und von Luftschadstoffen, besonders dann, wenn der Strom aus erneuerbaren Energien stammt.
Ja, bist du denn eigentlich schon mal mit einem Kreuzfahrtschiff gefahren?
Nee, noch nie. Ich habe auch keine Pläne in dieser Richtung.
Ja, und damit gehörst du auch zur Mehrheit. Gemessen an der Weltbevölkerung machen noch immer vergleichsweise wenige Menschen eine Kreuzfahrt. Weltweit waren es im vergangenen Jahr laut dem Branchenverband CLIA rund 37 Millionen Menschen und darunter 2,8 Millionen Menschen aus Deutschland. Und damit ist Deutschland wohl nach den USA das Land, aus dem die meisten Kreuzfahrturlauber kommen. Aber trotzdem sind Kreuzfahrten für die Menschen noch immer eine Ausnahme. Aber gleichzeitig boomt die Branche. Von deutschen Häfen aus starteten im vergangenen Jahr rund 1,5 Millionen Menschen zu einer Hochseekreuzfahrt. Und das sind so viele wie nie zuvor. Und die Branche, die rechnet auch damit, dass die Nachfrage in den kommenden Jahren weiter wächst.
Kritik gibt's aber nicht nur am Klimafußabdruck der Kreuzfahrten. Auch der Massentourismus sorgt vielerorts für Probleme. Schon ein einziges großes Kreuzfahrtschiff bringt mehrere tausend Menschen innerhalb kurzer Zeit in eine Stadt. Das führt zu überfüllten Straßen und Sehenswürdigkeiten. Es belastet die Infrastruktur. Ja, und es sorgt eben in vielen Hafenstädten immer wieder für Konflikte mit AnwohnerInnen.
Zum Schluss möchten wir über den Carst Weißling sprechen, einem wärmeliebenden Tagfalter, also ein überwiegend weißer Schmetterling mit auffällig schwarzen Flecken auf den Flügeln. Und der ist eigentlich im Mittelmeerraum verbreitet. Doch seit einigen Jahren breitet er sich auch in Deutschland aus, genauso wie der Segelfalter. Und das sind also keine Einzelfälle, denn weltweit verändern sich die Verbreitungsgebiete von Schmetterlingen. Und zwar häufig infolge des Klimawandels und aufgrund von Extremwetterereignissen. Das zeigt eine internationale Metastudie unter Beteiligung der Universität Hamburg und der Universität Jena, die in dieser Woche in der Fachzeitschrift Nature Ecology and Evolution veröffentlicht wurde.
Ja, und das ist ein richtig großes Ding. Für die Studie haben die Forschenden rund 7000 wissenschaftliche Arbeiten aus 105 Ländern ausgewertet. Außerdem haben sie Expertinnen und Experten aus 49 Ländern befragt. Und so konnten sie auch regionale Erkenntnisse und nicht englischsprachige Studien berücksichtigen, die in internationalen Datensammlungen halt oft fehlen.
Ja, und das Ergebnis? Rund 80% der untersuchten Schmetterlingsarten haben ihr Verbreitungsgebiet ausgeweitet und neue Regionen besiedelt. Das bedeutet jedoch nicht, dass es den Schmetterlingen insgesamt besser geht. Vielmehr geraten eben ganze Ökosysteme in Bewegung und Arten tauchen an Orten auf, an denen sie früher nicht vorkamen, während eben andere ihre angestammten Lebensräume verlieren oder sich in kühlere Regionen zurückziehen müssen. Etwa jede vierte Art hat Teile ihres bisherigen Verbreitungsgebiets verloren und jede fünfte Art ist ja in höhere Lagen ausgewichen.
Wahrscheinlich, weil es da nicht ganz so heiß ist. 80% dieser Verschiebungen stehen laut den ForscherInnen in Zusammenhang mit dem Klimawandel und Extremwetterereignissen. Damit ist der Klimawandel der wichtigste Treiber für die veränderte Verbreitung von Schmetterlingen. Auch wenn natürlich die Landwirtschaft, der Verlust von Lebensräumen und andere menschliche Eingriffe eine Rolle spielen.
Ja, aber nicht alle Schmetterlinge, die können ausweichen. Arten, die auf ganz bestimmte Lebensräume angewiesen sind, geraten zunehmend unter Druck. Ein Beispiel dafür ist der Hochmoor-Perlmuttfalter. Er lebt in Mooren, doch viele dieser Lebensräume wurden entwässert oder werden heute intensiv landwirtschaftlich genutzt. Und dadurch verschwindet sein Lebensraum auch in Deutschland zunehmend. Ja, und besonders kritisch ist laut der Studie die Situation für Schmetterlinge in den Tropen. Viele Arten leben dort bereits an ihrer oberen Temperaturgrenze. Und schon eine geringere weitere Erwärmung könnte deshalb zum Aussterben von Arten führen. Zumal häufig ja auch die Zerstörung der Lebensräume unvermindert weitergeht.
Die Studie zeigt auch, dass die Forschung bislang wohl nur einen Teil dieser Entwicklung kennt, denn untersucht wurde nur etwa jede zehnte bekannte Schmetterlingsart, vor allem aus den gemäßigten Breiten. Aus den Tropen, da fehlen häufig Daten.
Die Forschenden befürchten deshalb, dass wir wichtige Warnsignale eines weltweiten Biodiversitätsverlusts zu spät erkennen könnten. Schmetterlinge gelten deshalb als wichtiges Beispiel für Frühwarnsysteme von Umweltveränderungen. Viele Arten sind nämlich eng an bestimmte Lebensräume und Pflanzen gebunden und schon kleine Veränderungen können deshalb dazu führen, dass sie verschwinden oder neue Gebiete besiedeln. Ja, an ihnen lassen sich die Folgen der Klimakrise eben besonders gut beobachten. Und aus den Ergebnissen leiten die Forschenden klare Forderungen ab. Zum einen müsse der Klimawandel gebremst werden und zum anderen brauche es mehr Schutz für natürliche Lebensräume. Zerstörte Moore, Wiesen oder Wälder sollten wiederhergestellt und Lebensräume so miteinander verbunden werden, dass Tiere und Pflanzen in geeignete neue Gebiete ausweichen können. Und gleichzeitig fordern die Forschenden auch, dass Schmetterlinge weltweit besser beobachtet werden, auch mit Hilfe von BürgerInnen und Bürgern, die ihre Beobachtungen melden. Und damit sind wir am Ende der Folge angelangt. Wenn euch das Klima-Update gefällt, hinterlasst doch gern eine Bewertung oder schreibt ein Feedback oder schreibt uns eine Mail, nehme ich an, klima-update@klimareporter.de.
Und zum Schluss möchten wir uns noch bei denjenigen bedanken, die unsere Arbeit durch eine Spende ermöglichen. Das war in dieser Woche Claudia Silberhorn-Göbel. Vielen Dank. Und viele von euch unterstützen uns ja auch regelmäßig, zum Beispiel monatlich, vierteljährlich oder jährlich. Das gibt uns Planungssicherheit und dafür geht ein großes Danke an Heiko Pachel, Angelika Göser, Alessandro Speciale, Julian Scheuerer, Roland Musonius, Harald Manz, Nuri Erentschin, Michael Radatz, Patrick Seber, Sebastian Beiwinkel, Kai Zitzmann, Helmut Frieder, Daniel Holderbach, Roy Kavanaugh, Philipp Dressler, Saskia Reinbeck, Hilmar Hinz, Franz Baumann, Bernd Föhringer, Lukas Pechtold, Hugo Bahndorf, Ralf Bußberg, Friederike Benjes, Peter Spang, Heiko Jessen und Matthias Lamm.
Vielen Dank auch von mir und ein schönes Wochenende.
Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.